Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Wenn wir jetzt im Oktober in Deutschland die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gunde-Remmingen gesprengt. Das gab dann den nächsten Aufschrei in den Medien. Also ja, jetzt sind wir ja komplett raus aus der Kernenergie in Deutschland. Wobei das, glaube ich, mehr eine symbolische Handlung war mit der Sprengung, denn der Reaktor befindet sich ja schon im Rückbau. Und auf der anderen Seite, ja, wird immer so kolportiert, ja, jetzt, man erlebt doch so eine Renaissance der Kernkraft. Das zeigt sich nicht. Also es gibt jetzt keinen großen Bauboom. Es wird viel angekündigt im Moment, natürlich getrieben vor allem durch die Tech-Unternehmen in den USA, die wahnsinnig viel elektrische Energie brauchen für ihre KI-Rechenzentren, Amazon, Google, Microsoft, die ganzen großen prüfen derzeit, ob sich ein Invest in Kernreaktoren lohnt. Und naja, die Idee ist natürlich, dass man dort auf die nächste Generation an Kernreaktoren setzt. Das wäre die vierte Generation der Kernreaktoren. Und die wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer anschauen. Also was steckt dahinter und wie ist da die Perspektive? Also wie geht es da weiter in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Ist das vielleicht dann die wirkliche Renaissance der Kernenergie oder ist es einfach nur der nächste Entwicklungsschritt, ohne dass es aber zu einem großen Boom kommen wird? Das schauen wir jetzt in der heutigen Folge einmal etwas genauer an. Ja, also die Kernkraft global, ich würde mal sagen, stagniert. Eigentlich schon seit rund 20 Jahren. Also es wird viel angekündigt, aber es passiert relativ wenig. Wir haben im Moment 416 Kernreaktoren in Betrieb. Also aufpassen, ein Kernkraftwerk besteht immer aus mehreren Reaktoren. Das kann einer sein, das wäre dann eine sehr kleine Anlage. Das Kernkraftwerk in Kattenhorn zum Beispiel hat 4 Reaktoren. Also da muss man aufpassen. Wir haben 416 Reaktoren in Betrieb. Das sind 376 Gigawatt an Leistung. Das ist schon eine ganze Menge, weil man ja bedenken muss, man nimmt ja diese Gigawattzahl, multipliziert die mit den Vollerstunden, bekommt dann die Energie raus. Also diese Anlagen produzieren natürlich wahnsinnig viel elektrische Energie durch die hohen Vollerstunden. Wenn sie normal laufen, dann sind wir im Bereich von auf jeden Fall größer 6.000 Stunden im Jahr in Richtung 7. Theoretisch geht auch Größenordnung 8.000 Stunden, wobei wir natürlich im Jahr immer noch Revisionsmaßnahmen haben. 23 Reaktoren sind gerade in abgeschaltet, also Revision und so weiter. Also das ist aber der Status, den wir gerade eben haben. Also in Summe sind es 438. Die Leistung ist aber relativ konstant. Also wenn man jetzt mal die Zahlen sich anguckt, Link zu solchen Daten von der International Atom Energy Agency habe ich verlinkt in den Shownotes, ist stabil. Also wir sind bei, die Zahl der Reaktoren bleibt weitestgehend konstant. Auch die installierte Leistung schwankt so zwischen, also knapp unter 400 Gigawatt. Das ist also im Vergleich zu dem, was Photovoltaik und Windzubau selbst im Jahr hat, deutlich geringer. Aber klar, Photovoltaik und Wind installierte Leistung sagt nichts darüber aus, wie viel elektrische Energie diese Systeme bereitstellen. Windenergieanlagen 2000 Vollerstunden, Photovoltaik so rund 1000 in Mitteleuropa, vielleicht 1500 in südlicheren Regionen. Und die Kernenergie damit 6.000 bis 7.000 Vollerstunden. Das heißt also, eine Leistungseinheit Photovoltaik produziert nur ein Viertel, rund ein Viertel, vielleicht ein Fünftel der elektrischen Energie, wenn ich die gleiche Leistungseinheit Reaktor habe. Ne? Das ist so die große Kritik. Diese Kernreaktoren laufen und laufen und laufen. Aber da ist, es bleibt flach, ne? Es passiert relativ wenig. Das heißt, wir können die Abschaltung der alten Reaktoren, und das ist eigentlich so das Hauptproblem, wir haben halt wahnsinnig viele alte Reaktoren. Das Alter dieser Reaktoren liegt so im Bereich von 30, 40, 50 Jahren. Also China ist jetzt erst seit kurzem jetzt aus der Kernreaktion oder aus der Kernkraftsicht eingestiegen. Die meiste Technologie ist aus den 1970er Jahren. Deutschland ist ausgestiegen, Japan fährt auch nicht mehr alle Kernkraftwerke hoch nach der Fukushima-Katastrophe. China ist halt das Land, wie so häufig, die massiv noch ausbauen. 26 Reaktoren sind in Bau. 150 sind geplant, aber auch da muss man aufpassen. Und das soll es dann auch zur Einleitung gewesen sein. Es wird viel angekündigt, noch nicht mal geplant. Es gibt also vier Level: Ankündigung, Planung, Bau und Betrieb. Es wird wahnsinnig viel angekündigt. Das wird dann immer gleich ist fertig gleichgesetzt. Also ankündigen kann es jeder, ne? Also auch ich als Physiker könnte sagen, da vorne in meinem Garten baue ich mir einen kleinen Small Modular Reactor, was ist das, klären wir gleich. So, damit habe ich es angekündigt und ein weiterer Reaktor ist in die Welt gesetzt. Ist natürlich Quatsch, aber muss immer unterscheiden, wie viel Substanz hinter solchen Ankündigungen tatsächlich steckt. Wie gesagt, bei dem Kernreaktor-Boom, der angekündigt ist wegen der KI-Rechenzentren. Auch da müssen wir mal abwarten, wie sich entwickelt. Vielleicht geht es so, vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Warum wollen wir natürlich auf die Kernkraft setzen oder warum setzen andere Länder, Deutschland, Status quo erstmal nicht mehr auf die Kernkraft? Es ist klimaneutral, ne? Das ist ganz klar. Ja, Thema Endlagerung soll aber heute nicht das Thema sein. Aber wir haben quasi keine CO2-Emissionen im Betrieb, nicht Abbau natürlich, also, aber sie ist bilanziell auf einem Level mit Photovoltaik und Windenergie. Das macht sie natürlich, was die Klimaschutzziele angeht, schon sehr attraktiv. Wir haben eine hohe Energiesicherheit. Das Uran, ja, auch das muss natürlich irgendwo herkommen. Wir haben kein Gas, kein Öl. Also da wird man das unabhängiger, weil ich aus der Uranmenge entsprechende Energiemengen machen kann. Und es ist natürlich ein Grundlastkraftwerk. Das heißt, das Ding produziert Tag und Nacht Strom, vor allen Dingen halt für die Industrie. Nach die KI-Rechenzentren ist jetzt im Moment gerade ein Hype. Auch da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber auch da, die brauchen natürlich Tag und Nacht Strom. Das ist mit Photovoltaik, Windenergie und Speicher natürlich deutlich aufwendiger zu lösen. Nachteil ist einfach, das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, die neuen Reaktoren, die ans Netz gegangen sind, in Finnland, in Frankreich, der Bau in Großbritannien, viel zu langsam, viel zu teuer. Also in den USA, der Reaktor 14 Jahre Bauzeit, doppelte Kosten, also 30 Milliarden statt 14 Milliarden. Flamanville 17 Jahre Bauzeit, 13 Milliarden statt 3,3 Milliarden Euro Kosten. Also das ist schwierig dann natürlich wirtschaftlich darzustellen. Es sind Mammutprojekte. Naja, und jetzt ist natürlich die Idee, das sind halt alles Reaktoren der zweiten, wobei die neu gebauten sind dann der sogenannten dritten Generation, dieser europäische Druckwasserreaktor. EPR, Flamanville. Das ist die dritte Generation. Und jetzt wollen wir den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und das gucken wir uns mal an. Wobei jetzt die vierte Generation ist jetzt nicht ein Reaktortyp, sondern da gibt es verschiedene. Die wollen wir jetzt heute uns Schritt für Schritt mal durchgehen. Die werden wir auch nur anteasern. Also da kann man eigentlich zu jedem Reaktortyp nochmal eine eigene Folge machen. Aber das will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht tun, sondern ich will mal einen Überblick geben, wo stehen wir heute. Das sind sechs verschiedene Reaktoren, die wir uns angucken werden. Das Ziel dieser vierten Generation an Reaktortypen ist natürlich einmal eine bessere Ausnutzung des Brennstoffs, dass wir einfach mehr Energie aus der gleichen Menge Uran ziehen können. Es soll wirtschaftlicher sein. Das ist eine ganz große Herausforderung, weil die Konkurrenz Photovoltaik und Wind natürlich groß ist. Wir brauchen oder wir wollen eine höhere Sicherheit haben. Das heißt, diese Kernschmelzen, die wir erlebt haben, also Kernreaktorunfälle, Tschernobyl und Fukushima insbesondere, das sollte auch besser werden. Das können diese Technologien auch. Und auch das ist natürlich nochmal ein Aspekt, wobei da die Länder andere Zielrichtungen haben, kann ich da aus dem Material, was entsteht, Atomwaffen bauen. Auch das ist natürlich möglich. Auch das, muss man ehrlicherweise sagen, war ein Grund für die Kernreaktoren, dass man daraus waffenfähiges Material erbrüten konnte. Wir sortieren jetzt diese sechs verschiedenen Technologien mal nach dem sogenannten Technology Readiness Level. Also, das ist quasi der Entwicklungsstand dieser Technologie, entwickelt von der NASA. Aber das erlebt man ganz oft jetzt in der Industrie, also angefangen bei Technology Readiness Level 1 bis 3. Das ist absolute Grundlagenforschung. Man steht ganz am Anfang, man versteht viele Konzepte noch gar nicht. Das ist also wirklich rein universitär. Erste Labortests. Dann haben wir die Technology Readiness Level 4 bis 6. Es gibt die ersten Prototypen, ersten Demonstratoren, die laufen, aber man muss auch immer noch viel verstehen, was da passiert. Dann haben wir den Technology Readiness Level 7 bis 8. Da haben wir dann die ersten kommerziellen Systeme, die dann auch noch Prototypen, also weiterentwickelte Prototypen sind, die aber noch keine Marktfähigkeit erreicht haben, aber quasi kurz davor schon der Break-Even-Point. Und dann Technology Readiness Level 9, das ist dann die höchste Stufe. Dann ist es voll kommerzieller, also voll im kommerziellen Einsatz, wird von der Industrie genutzt. Da fangen wir an. Wir fangen oben an. Also das heißt bei Technology Readiness Level 8 bis 9. Also was gibt es denn schon an vierter Generation? Und da ist dann der Kugelhaufenreaktor zu nennen, VHTR, Very High Temperature Reactor, also ein Hochtemperaturreaktor mit einem sogenannten Kugelbett. Gibt es in China, läuft schon seit 2023, Ende 2023 ist er ans Netz gegangen. Was haben wir vor? Wir haben halt nicht diese massiven Brennstäbe, wie man sie aus diesen konventionellen Reaktoren kennt. Das heißt, man hat Brennstab mit dem Uran. Das wird dann in diesen großen Halbkugeln, die man kennt. Sondern wir haben ein solches Kugelbett. Das sind Billionen kleiner Keramikkugeln. Die sind so groß wie eine Faust oder wie ein Tennisball. Da drin eingeschlossen ist das Uran. Und dann drumherum sind mehrere Schutzschichten von insbesondere Siliziumcarbid. Diese Kugeln oder Trisopartikel werden die auch genannt, die sind also haben den Vorteil, die können sehr, sehr hohe Temperaturen aushalten, bis 1600 Grad Celsius. Das ist natürlich hochinteressant, also bevor sie anfangen zu schmelzen. Nein, denn das war ja das Problem, was wir vorhin in Tschernobyl hatten, dass es dann zu einer sogenannten Kernschmelze kommt. Die Temperatur steigt, irgendwann schmilzt das ganze Zeug und dann kommt es halt zur Katastrophe. Das passiert bei diesen Trisopartikeln nicht. Das heißt, wir haben Billionen von diesen kleinen Kügelchen oder ganz viele in dem Reaktorkern und die fließen langsam durch diesen Reaktor. Gekühlt werden sie mit Heliumgas, weil kühlen ist ja jetzt auch schon sehr speziell, weil wir bei 750 Grad Celsius Betriebstemperatur sind. Das ist die doppelte Temperatur von dem, was wir in konventionellen Druck- oder Siedewasserreaktoren haben. Heißt, natürlich, weil hohe Temperaturen, man erinnert sich ganz dunkel an seine Thermodynamik-Grundkenntnisse, wenn wir den Wirkungsgrad eines Kraftwerks steigern wollen, müssen wir höhere Temperaturen erreichen. Auch da sind uns irgendwann physikalische Grenzen gesetzt, das sehen wir nachher noch bei anderen Reaktortypen. Aber diese Reaktoren, dieser Kugelhaufenreaktor kann erreichen einen Wirkungsgrad von 42-43%. Weiterer Vorteil von diesem VHTR, also diesem Hochtemperaturreaktor, haben die Betreiber in China 2024 getestet. Es wurden alle Kühlsysteme abgeschaltet. Also das ist ja quasi die Katastrophe, die in Fukushima passiert ist. Das Kühlsystem ist zusammengebrochen. Was passiert in dem konventionellen Reaktor? Wir kriegen die Hitze nicht abtransportiert. Das führt dann halt nach und nach zur Kernschmelze, weil die Kettenreaktion weiterläuft. Dieser Kugelhaufenreaktor in China hat sich passiv gekühlt. Er lief 50 Stunden, ohne dass jemand von außen eingreifen musste. Die Temperatur stieg auf 900 Grad, klar, weil die Kettenreaktion weiterläuft. Aber weit unter dieser kritischen Grenze von 1600 Grad Celsius. Es ist keine Kernschmelze erfolgt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben 2 Tage lang den Reaktor sich selbst überlassen, also unter kontrollierten Bedingungen natürlich, aber 2 Tage lang ist es nicht zur Kernschmelze gekommen, obwohl die Kettenreaktion noch weiterlief. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben eine passive Sicherheit. Weiterer großer, interessanter Aspekt dieser Reaktoren ist, wir haben sehr durch die hohen Temperaturen Prozess, wenn wir für Wasserstoff, wir können damit die Fernwärmenetz versorgen, wir können die Industrie mit heißen Gasen versorgen, also von der chemischen Industrie braucht hohe Temperaturen, Dampfproduktion etc. Also das ist ganz, ganz viel möglich. China plant auch weitere dieser Reaktoren, weil der Reaktor quasi den kommerziellen Status jetzt erreicht hat. Wir haben diesen hohen Technology Readiness Level. Es funktioniert. Aber, so jetzt haben wir, natürlich, ne, klingt alles super, alles klar, bauen wir nur noch diese Kisten. Ja, Problem ist, dieser Triso-Brennstoff, also diese Kugeln, in denen dann das Uran eingeschlossen ist, sind wahnsinnig teuer. Ne? Also da kostet so ein Kilogramm zwischen 20.000 und 45.000 Dollar. Das ist also Faktor, ich glaube, 4 so in der Größenordnung von normalen Brennstoffen. Das heißt, wenn der Brennstoff so teuer ist, ist natürlich auch die Wirtschaftlichkeit direkt auf Kante genäht. Es gibt weltweit außerdem kaum Produktionskapazitäten. Das könnte man ändern, jetzt natürlich auch nicht so schnell, aber auch das muss erstmal aufgebaut werden. Eine weitere Herausforderung jetzt für uns in Westeuropa, also Europa und die USA, ist, dass die Chinesen vieles dieser Technologie nicht teilen, sondern nur der Technologietransfer nach Europa in die USA erfolgt nicht. Hat natürlich auch wirtschaftliche Gründe. So funktioniert das halt im globalen Handel. Man teilt nicht alles. Heißt also, wenn wir uns mal diesen ersten Reaktor angucken, ja, das sieht gut aus. Er funktioniert, er ist sicher. Fragezeichen an der Wirtschaftlichkeit. Das heißt also, eine Massentauglichkeit dieser Reaktoren ist fraglich, denn am Ende geht es wie immer, und das kennt ja jeder, der dieser Podcast-Reihe folgt, immer nur ums Geld. Muss man mal schauen. Also selbst über die Laufzeit, ne, sind wir bei diesen sogenannten Stromgestehungskosten, diesem Levelized Cost of Electricity, LCE, ja, ich sag mal unter 100 US-Dollar pro Megawattstunde. Das ist eigentlich nur konkurrenzfähig, wenn wir entsprechend hohen CO2-Preis haben. Muss man mal gucken. Den gibt es weltweit so in der Form natürlich nicht. Also ist ein interessanter Reaktortyp, der wird sich perspektivisch am ehesten durchsetzen. Müssen wir mal abwarten. Zweiter Reaktortyp ist, und dann, also die, wie eingesetzt werden kann, ist der SFR, Sodium Fast Reactor, ein Natrium-Schnellreaktor. Warum heißt der Natrium? Weil er mit flüssigem Natrium kühlt. Jetzt wird es aber spannend. Ne? Und normalerweise haben wir ja Wasser, was als Kühlmedium dient für die Kettenreaktion. Die gibt es auch schon. Also Russland betreibt diese Reaktoren schon. Das heißt, es gibt da schon Betriebserfahrung. Was haben wir? Wir haben flüssiges Natrium statt Wasser als Kühlmittel. Also das Natrium wird dann so 500, 550 Grad Celsius. Das heißt, bleibt flüssig. Wir brauchen keinen hohen Druck. Ne? Denn diese Druckwasser- oder Siedewasserreaktoren, die laufen halt unter hohem Druck. Hat halt auch thermodynamische Gründe, um das Wasser als Trägermedium nutzen zu können. Das heißt also, wenn wir natürlich keinen hohen Druck brauchen, gibt es auch keine Explosionsgefahr. Und ein weiterer Vorteil dieses, und deswegen heißt der schneller oder Schnellreaktor, wir nutzen schnelle Neutronen, ne? Also in normalen zweite oder dritte Generation Reaktor brauchen wir langsame Neutronen, die müssen wir abbremsen, damit die Neutronen dann auf die Uranatome treffen, die sie dann spalten können. Wenn sie zu schnell sind, dann passiert nichts. Das geht bei diesen Natrium-Schnellreaktoren anders. Die können auch schnelle Neutronen nutzen. Das heißt, wir müssen sie nicht abbremsen. Und wir können dann, anders als in konventionellen Reaktoren, nicht nur Uran-235 nutzen. Das ist halt dann die Anzahl der Protonen-Neutronen im Kern. Sondern auch Uran-238 nutzen. Das ist das, was auch viel häufiger vorkommt. Das müssen wir nicht aufbereiten. Das ist natürlich viel interessant. Man nennt diese Reaktoren auch Brutreaktoren oder schnelle Brüter, weil also schnelle Brüter kommt, also der Name ist, dass halt schnelle Neutronen genutzt werden können. Das System, dieser Reaktor, erbrütet sich seinen eigenen Brennstoff, ne, weil dann durch diese schnellen Neutronen entsprechend andere Materialien oder anderer Brennstoff genutzt werden kann. Auch diese schnellen Brüter gab es auch oder gibt es auch schon lange. Auch in Deutschland hat man so ein Ding mal geplant. Das letzte, was dann nicht ans Netz gegangen ist, das war quasi fertig, war der schnelle Brüter in Kalka, oben am Niederrhein Richtung niederländische Grenze. Ist heute ein Freizeitpark. Also, weil der nicht lief, musste man ihn nicht rückbauen. Also, wer mag, kann da gerne mal einen Tag verbringen. Da kann man sogar aus dem Kühlturm oben rausfahren, mit so einem Kettenkarussell oben rausgucken. Ist schon sehr spektakulär. Also, und finde ich als Nutzungsart, als zivile Nutzung viel spannender als so einen klassischen schnellen Brüter. Aber jeder seine Meinung. Also, wie gesagt, also das sind diese Brutreaktoren. Ja, diese Brutreaktoren produzieren mehr Brennstoff, als verbraucht werden. Wir haben bis zu 100-fach höhere Ausnutzung unseres Urans. Das ist natürlich hochattraktiv, weil wir dann natürlich viel länger die Uranreserven der Erde, die tatsächlich auch begrenzt sind, also bei der aktuellen Entwicklung haben wir so rund oder gut 100 Jahre, vielleicht 150 Jahre noch Uran. So könnte man aber die nächsten 10.000 Jahre Uran nutzen. Also auch da muss logischerweise die Technologie hingehen. Aber was ist das Problem? Natrium ist hochreaktiv. Also reines Natrium kommt es mit Wasser in Kontakt, gibt sofort eine Explosion. Bei Kontakt mit Luft, also mit Sauerstoff, brennt es bei über 1000 Grad. Das heißt also, wir haben höchste Anforderungen, was die Werkstoffe angeht, zum Abdichten, zur Einkapselung dieses flüssigen Natriums. Es gab in Japan Mitte der 1990er Jahre bei einem Reaktor ein Problem, ein Natriumleck mit einem Brand. Das hat dann dazu geführt, dass der Reaktor 15 Jahre Stillstand hatte und dann wurde es endlich aufgegeben, weil 10 Milliarden Dollar in den Sand gesetzt wurden. Also von daher schwierig. Es gibt Länder, die das nutzen wollen, also Russland, China, die USA, Indien, bauen alle, weil diese Natriumreaktoren halt viele technische Vorteile haben. Die Brennstoffe, die man braucht, also auch da ist nicht so einfach dran zu kommen. Die Amerikaner vor allem haben gar keine Brennstoffe, oder keine Brennstoffproduktion für diese Natriumreaktoren. Also im Moment gibt es den kompletten Produktionskreislauf gibt es noch in China, in Russland. Müssen wir mal gucken. Also das ist hochkomplex, weil einfach wahnsinnig hohe Anforderungen an die Sicherheit sind. Also der Vorteil ist, weil wir halt niedrige Drücke haben, also Kernschmelzgefahr ist deutlich geringer, weil das flüssige Natrium als Kühlmittel dient. Aber das Natrium selber ist halt ein sehr unangenehmes Zeug. Das kann vielleicht eine Einzellösung sein, aber dass es da zum wirklichen Ausrollen dieser Generation an Reaktoren kommt, ist eher unwahrscheinlich. Also von daher, da muss man mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Was es auch noch gibt, da kommen wir gleich noch zu, sind dann Reaktoren, die mit flüssigem Blei arbeiten. Na, vielleicht springen wir da ganz kurz hin, weil die sehr ähnlich funktionieren. Die haben aber einen niedrigeren Technology Readiness Level. Also wir sind dabei in der Größenordnung 4 bis 7. Also da haben wir einfach flüssiges Blei statt Natrium. Vorteil bei Blei ist, Prinzip ist halt genau das Gleiche. Blei hat den Vorteil, es schirmt halt wunderbar ab. Deswegen, man kennt das ja, wenn man eine Röntgenaufnahme beim Zahnarzt oder im Krankenhaus sagt, kriegt man diese Bleischürzen um, weil die einfach auch Röntgenstrahlung gut abhalten. Das ist natürlich ein Weg. Aber diese Lead Fast Reactors, LFR, die haben halt die Herausforderung, also es gibt einen, der sogar im Bau ist. Blei ist hochkorrosiv bei diesen hohen Temperaturen, also über 500 Grad. Also es frisst sich quasi durch Stahl. Das heißt also, jedes Jahr, das ist so 200 bis 1000 Mikrometer, Stahl wird weggefressen. Das heißt, wenn wir Wandstärken haben in unseren ganzen Leitungen, versagen die innerhalb von wenigen Jahren. Das ist ein Problem. Da kann ich sagen, ja gut, da muss die Werkstoffforschung sich mal weiterentwickeln und gucken, wie kann es da weitergehen. Gibt es da neue Legierungen? Aber die gibt es noch nicht. Also entsprechend gehärtete Spezialstähle, die man sich da überlegen kann, die gibt es theoretisch schon, aber die sind noch in der Entwicklung. Es gab ein Projekt in Europa, Alfred, hieß das Design ist fertig, die Finanzierung haben wir gestoppt, weil einzelne Länder ausgestiegen sind. Also diese Flüssig-Blei-Reaktoren sind eher eine Nische. Also die Russen bauen gerade einen 300-Megawatt-Reaktor. Naja, also mal gucken. Geplant ist, dass er 2026 in den kritischen Betriebszustand kommen kann. Warten wir mal ab. Also diese Blei-Reaktoren, die sind sind anders aufwendig als die Natrium-Reaktoren. Natrium gibt es schon. Blei ist tatsächlich noch eine Idee, die geplant werden muss, da muss man mal abwarten. Also von daher, also Natrium sind wir bei Technology Readiness Level 7, 8. Ach, sie gibt es schon, von daher eigentlich ist es 9, aber jetzt wollen wir natürlich entsprechend das weiterentwickeln. Also das ist der Stand. Dann, und das ist so gerade der große Hype, die sogenannten Small Modular Reactors. Auch da gibt es noch keine, die regulär in Betrieb sind. Also Small Modular Reactor heißt, wir bauen einfach kleine Kraftwerke. Warum so ein großes bauen, wenn wir auch drei kleine bauen können? Von daher ist es nicht so richtig eine vierte Generation der Reaktoren. Es ist mehr so ein Design, Weiterentwicklung. Wir machen kleinere Reaktoren. Idee ist, und die klingt natürlich sehr logisch, wie können wir Kosten senken, indem wir einfach standardisiert bauen in der Fabrik. Wir bauen also alle Teile vor in einer Fabrik, nur wie so ein Auto. Ganz so passt der Vergleich nicht, aber das ist so die Idee. Wir bauen alles, wir haben eine Serienfertigung, Kleinserie, aber immer, ne, so ist die Idee. Serienfertigung, wir bauen alles klein auf und haben dann, fahren das dann auf die Baustelle, puzzeln es zusammen, fertig. Das ist die Idee. Ja, aber sie ist noch nicht umgesetzt. Ne? Das ist so das Hauptproblem bei diesen Small Modular Reactors. Es gibt zuerst Startups, die dort investieren wollen. Die Reaktoren haben dann eine Leistung von, ich sage mal, in Größenordnung 100 Megawatt pro Einheit statt der 1000 Megawatt oder 1500 Megawatt, die moderne Großreaktoren heutzutage haben. Auch da, die Kosten explodieren, weil es einfach noch nicht etabliert ist. Ne? Also es war geplant, in Utah von der Firma NuScale einen Reaktor, so einen Small Modular Reactor zu bauen. Da war die Idee 2015 3 Milliarden Dollar Kosten. Jetzt sind wir schon, also 23 waren wir dann bei der dreifachen, also bei 9 Milliarden US-Dollar Kosten. Projekt ist dann abgesagt worden. Ja, die großen Tech-Unternehmen aus den USA setzen sehr stark darauf, also Microsoft, Amazon, Google. Dann könnte das funktionieren. Klar, auch die brauchen Kühlung, jetzt nicht so riesig komplexe Kühlsysteme wie die konventionellen Kernreaktoren. Aber man kann sagen, diese Reaktoren, die platziere ich immer in der Nähe der Rechenzentren. Das ist im Prinzip auch so eine Idee der 1950er Jahre, als die zivile Kernenergienutzung dann einen großen Boom hatte, großen Hype gab, dass wir Autos haben. Schiffe, U-Boote fahren mit Kernreaktoren. Dann gibt es ja die Atom-U-Boote, die dann wirklich wochenlang unter Wasser bleiben können, weil sie eine sichere Energiequelle haben. Gab es so Ideen, das in Bomber zu bauen. Kann man sich nicht vorstellen, so einen Bomber abzuschießen mit einem kleinen Kernreaktor drin. Super Idee. Also ist nie realisiert worden von der US Air Force. Aber also diese Ideen gab es. Das sind alles im Prinzip Small Modular Reactors. Die gibt es schon. Jetzt für diese kommerziellen Einsatz sind sie aber noch nicht etabliert. Wenn die Big Tech Unternehmen dort massiv Geld investieren, aber auch die gucken natürlich wirklich auf die auf das Return on Invest, wird es spannend. Ja, die werden wir sehen, da gehe ich fest von aus. Die werden wir an einzelnen Punkten werden die interessant sein. Aber dass das jetzt einen großen Rollout gibt, dass wir überall in der Welt diese kleinen Reaktoren aufploppen sehen, denn die funktionieren erstmal nach dem konventionellen Betrieb, also Druck-Siedewasserreaktor. Das muss man halt berücksichtigen. Es ist immer noch ein Reaktor und auch wenn sie kleiner sind, sind sie immer noch gefährlich. Ja? Das darf man nicht vergessen. Also wenn jemand sagt, ich mag kein Windrad, der wird aber auch kein Small Modular Reactor bei sich hinterm Vorgarten haben wollen oder hinterm Garten. Also von daher, ja, die kommen, da gehe ich auch fest von aus, weil sie einfach technologisch der nächste logische Schritt sind. Wirtschaftlich ist es natürlich so viel billiger werden die auch nicht, denn klein und viel hat eine andere Rendite als groß und komplex. Muss man mal abwarten. Also das ist kein Game Changer in der Kernenergie. So, dann nächste Stufe, Technology Readiness Level 4 bis 7. Da sind wir bei den Bleireaktoren, die haben wir gerade schon diskutiert. Dann gibt es die sogenannten Flüssigsalzreaktoren, MSR, Molten Salt Reactors. Die haben den interessanten Ansatz, der Brennstoff ist nicht fest, ne, wie jetzt in klassischen Brennstäben oder in unseren Kügelchen bei diesen Kugelhaufenreaktoren, sondern gelöst in flüssigem Salz bei 700 Grad Celsius. Ah, das ist schon, ne? Da kann man sagen, boah, das war eigentlich eine smarte Idee. Haben wir einen ganz anderen Aufbau. Vorteile bei den Konzepten, das ist schon ne, Status etwas weiter als Labor, erste Demonstratoren, die man da bauen kann. Wir können halt statt Uran können wir Thorium nutzen. Thorium ist dreimal häufiger verfügbar als Uran. Das heißt, da entkoppeln wir uns von Uranlieferungen. Auch da haben wir wieder, weil wegen der hohen Temperaturen, die ganzen Spaltprodukte können wir entfernen. Das System ist ähnlich wie bei diesen schnellen Brütern, also ganz grob. Der nukleare Abfall strahlt nur 300 Jahre statt 10, 20, 100.000 Jahre. Das macht die Sache schon attraktiv, was die Sicherheit oder dann die Endlagerung dieser Produkte angeht. Und auch da wieder, wir haben niedrigen Druck, wir haben keine Explosionsgefahr. Und auch was die Kühlung angeht, im Zweifelsfall haben wir so eine Schmelzsicherung und in einem kritischen Fall, im Störfall, kann es dazu kommen, dass eine Störung, dann fließt der Brennstoff in Notfalltanks und ist da erstmal sicher eingeschlossen. Das heißt also, diese Kernschmelze, wie wir sie von den klassischen Reaktoren kennen, kann da auch nicht passieren. Das macht die Sache wieder sehr interessant, um darüber nachzudenken. Die Amerikaner haben Ende der 1960er Jahre schon mit Flüssigsalzreaktoren experimentiert. Es gab den ersten Reaktor mit 8 Megawatt Leistung, also mehr so ein Testreaktor, hatte 1400 Betriebsstunden, wurde dann eingestellt. Warum? Wieder Korrosion. Also diese Fluoridsalze, in denen dann der Brennstoff eingearbeitet ist, die fressen sich halt auch durch diese ganzen Strukturmaterialien. Also auch da brauchen wir neue Legierungen. Die Werkstoffforschung ist an der Stelle noch nicht. Da gibt es auch erste Konzepte, ähnlich wie wir das jetzt bei den Natrium- oder vor allem bei den Blei-Reaktoren gesehen haben. Also da sind wir heute noch lange nicht. Also von daher, diese Flüssigsalzreaktoren sind eine interessante Idee, wären vielleicht der übernächste Schritt in der Entwicklung. Aber heute geht es noch nicht. Es gibt so die ersten Reaktoren. Also China testet so ein Thorium Molten Salt Reactor. Aber funktioniert, es ist immer noch experimentell. Es sind Laborversuche. Wir sind noch nicht bei einer kommerziellen Nutzung. Also vielleicht kommen da vereinzelt solche Reaktortypen raus, aber auch das wird kein Massenphänomen sein. Diese Korrosion bei den hohen Temperaturen ist ein Problem. Weiterer Aspekt, das ist eher regulatorisch, dass der Brennstoff in flüssigen Elementen überhaupt keine Lizenzierung hat. Das heißt, das muss ja alles genehmigt werden von entsprechenden Behörden, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist. Da gibt es überhaupt gar keine Erfahrung, was diese regulatorischen Vorgaben angibt. Da kann man sagen, auch wieder diese Bürokratie. Ja, aber Bürokratie bei der Sicherheit von Kernreaktoren ist, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Da gibt es keine Erfahrung. Also auch da muss man sehr genau prüfen, was dann an Anforderungen existiert. Mal gucken. Also da gibt es verschiedene Ansätze auf dem Blatt Papier, auch schon erste Probebetriebe. Aber das sind wirklich Nischenanwendungen. Das wird noch dauern. Also da sind wir noch in der Entwicklungsphase. Das ist in den nächsten 20 Jahren, sehen wir da wenig Dynamik in diesen Bereichen. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch superkritisches Wasser. SCWR, Supercritical Water Reactors. Was machen wir da? Auch da wieder Thermodynamik. Man merkt, die Thermodynamik kommt immer wieder vor. Wir betreiben Wasser über dem kritischen Punkt. Der liegt bei 374 Grad Celsius und einem Druck von 22 Megapascal. Warum ist das interessant? Da gibt es keine Phasenübergänge mehr. Wir brauchen keinen Dampferzeuger. Das ist interessant. Das steigert den Wirkungsgrad von diesen Reaktoren, wenn man superkritisches Wasser benutzt. Also hohe Temperaturen, hoher Druck. Wirkungsgrad geht dann rauf von, 35% auf 45%. Klar, wieder hohe Temperaturen, hoher Wirkungsgrad. Das ist dann relativ einfache Thermodynamik. Die Details sind schon kompliziert. Klingt ja super. Ja, warum sind wir nicht früher auf die Idee gekommen? Ja, Problem ist, bei 500 bis 600 Grad Celsius korrodiert das Wasser den Stahl. Jetzt kann man überlegen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, also irgendwelche Nickellegierungen, die man damit einsetzen kann. Die sind sehr teuer, die sind sehr schwer zu verarbeiten. Also das ist hochkomplex, wieder aus der Werkstofftechnik. Wie kann man also solche Materialien entwickeln, herstellen und dann auch über viele Jahre des Betriebs stabil halten. Es macht ja wenig Sinn, nach 5 Jahren dir das ganze Innenleben von dem Reaktor wieder austauschen zu müssen. Das kann ja nicht wirtschaftlich sein. Das muss ja mal 20, 30, 50 Jahre halten. Da sind wir heute noch lange nicht. Also bisher gibt es nur Designs auf dem Blatt Papier, deswegen, ne, Technology Readiness Level 3 bis 4. Kanada hatte mal ein Projekt, das ist eingestellt worden. In Japan gibt es zuerst Konzeptstudien, sonst passiert in dem Bereich mit dem superkritischen Wasser im Moment relativ wenig. Also die kommen in den nächsten Jahren nicht. Also bis 2045, 2050 ist dort eher nicht zu erwarten, dass diese superkritischen Wasserreaktoren mit diesem hohen Wirkungsgrad kommen werden. Wird Blatt Papier super, das kann man gut rechnen. Umsetzung eher unwahrscheinlich, das wird nicht kommen. Naja, dann zum Abschluss, und den hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, diesen Reaktortyp, weil er aus Deutschland entwickelt worden ist und dann große Diskussionen waren, der Dual Flute Reactor. Das ist auch ein sehr interessantes Papierkonzept. Wir haben zwei flüssige Kreisläufe. Einmal haben wir einen Kreislauf mit dem Brennstoff, also wieder flüssiges, der Brennstoff ist ein flüssiges Material, das sind Chloridsalze, also im Prinzip ein Molten Salt Reactor. Und auf der anderen Seite haben wir einen zweiten Kreislauf mit flüssigem Blei als Kühlmittel. Betrieb bei 1000 Grad Celsius, wir haben hier einen Brutreaktor, das heißt, er brütet seinen eigenen Brennstoff. Er kann sehr lange laufen, er ist auf dem Papier wahnsinnig günstig, entstanden aus Forschung in Deutschland, dann ein Startup gegründet, in Kanada sitzt, jetzt soll in Ruanda so ein erster Prototyp gebaut werden. So ist die Idee. Da gibt es so ein Memorandum of Understanding, also im Prinzip so eine Absichtserklärung, dass ein Demonstrator 2026 laufen soll. Das ist die Idee. Also die Technologie ist schon interessant, ne? Sehr sicher. Wir haben wieder keine hohen Drücke. Das heißt, eine Explosion ist ausgeschlossen. Also es ist ein smartes Konzept, verbindet also mehrere Vorteile aus den vorherigen Konzepten. Aber das war es auch. Es gibt ein Patent, ein zweites ist angemeldet, sonst gibt es gar nichts. Wir haben keine Materialien bei über 1000 Grad Celsius, die funktionieren. Das Chloridsalz, das haben wir nicht. Blei, das geht alles nicht. Wir haben keine Metalle, die dort unter diesen Bedingungen arbeiten können. In Korea gibt es erste Forschung, wie Blei bei 1000 Grad reagiert. Alles funktioniert bisher nicht. Die Timeline, diese Diskussion bei dem Dual-Flute-Reaktor, ja, bis 2026 haben wir seinen ersten Demonstrator. Nee. Wir haben noch nicht mal den Laborstatus erreicht. Wir sind bei Technology Readiness Level 2, vielleicht 3. Das ist absolute Grundlagenforschung. Also, da kommt wenig bei rum. Das klingt total hip, wird auch so ein bisschen gehypt. Da wird immer gesagt, ach, warum machen wir es denn nicht? Ja, es ist Grundlagenforschung. Das ist kein Reaktortyp, der ernsthaft in Betrieb gehen wird in den nächsten Jahrzehnten. Nein, wird nicht passieren. Selbst wenn es kommt zu spät, zu teuer. Also da haben sich dann andere Reaktortypen wahrscheinlich durchgesetzt. Dieser Dual-Flute-Reaktor, den kommerziell in Betrieb zu nehmen, das werden wir, glaube ich, so nicht erleben. Heißt also, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wo stehen wir, wo geht die Entwicklung hin? Also China ist auch da Vorreiter bei der Reaktortechnologie. China setzt auf Kernreaktoren, wobei jetzt auch da nicht der klare Fokus ist. Das ist mehr so ein Beimischen. Setzen auf alle Energiequellen, auch auf Kohle, ja. Windenergie, Photovoltaik, Speicher. Baut aber auch viel Kernreaktoren. Das liegt aber an dem immensen Energiebedarf und Nachholbedarf, den die Volksrepublik China hat. Also wir haben diese verschiedene Reaktortypen schon in Betrieb. Also diese Hochtemperaturreaktoren laufen schon mit diesen Trisokügelchen. Es gibt Natriumreaktoren, die im Bau sind. Da steckt natürlich dann der chinesische Staat hinter. Das ist ein anderes Marktkonzept, als wir es in den westlichen Industrienationen haben. Also bis 2040 könnte China so 20 bis 30 Reaktoren dieser vierten Generation gebaut haben, in unterschiedlicher Ausführung, muss man mal gucken. Die Russen haben zwar solche Reaktoren, das kommt noch, ich meine, aus der Endphase der Sowjetunion. Es gibt einige Reaktoren, die dort im Bau sind, aber Russland ist international isoliert. Auch da, dieser Link zwischen Russland und China ist auch so nicht so eng in der Forschung. Also da ist langsame Entwicklung. Amerikaner, stark kommerzieller Druck, den die haben, da könnte was passieren. Es gibt durch die Tech-Unternehmen getrieben jetzt gerade ein großes Interesse, vor allem diesen Small Modular Reactors, vielleicht auch diesen großen Anlagen. Im Moment werden auch alte Reaktoren, Three Mile Island, hat ja Microsoft jetzt reaktiviert oder will es reaktivieren. Müssen wir mal schauen. Europa ist in der Entwicklung im Moment abgeschlagen. Rolls-Royce macht ein bisschen was mit den Small Modular Reactors als Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich. Gibt bisher keine Demonstratoren, die wirklich vorzeigfähig sind. Frankreich diskutiert viel. Die haben natürlich einen ganz großen Bedarf, haben da auch jetzt nicht so viel Bedenken. Aber selbst Frankreich ist in der Forschung bei der vierten Generation nicht vorne mit dabei. Dazu ist Frankreich auch im Vergleich zu den USA und China natürlich zu klein. Das geht immer nur europäisch. Da gibt es keine Einigkeit. Obwohl sich viele Länder bekannt haben zur Kernkraft. Deutschland, wie gesagt, ist raus. Finden wir, wie wir wollen. Da kann jeder seine Meinung haben. Aber das ist erstmal gerade der aktuelle Stand, wo wir stehen. Indien fährt langsam hoch, ist aber auch schwierig. Also da gibt es so Natriumreaktoren, die da vielleicht in die Richtung gehen. Einsatz von Thorium als Brennstoff, muss man mal schauen, ist aber schwierig. Also von daher, auch da geht es um die, wer hat die Technologieführerschaft inne? Da sind die Chinesen in dem Bereich weit vorne, weil sie sich halt darauf konzentrieren. Die Amerikaner steigen jetzt hier so ein bisschen ein, die haben das auch so ein bisschen runtergefahren. China könnte da erste Standards setzen, nur dass man das dann anfängt zu kopieren. Muss man mal gucken, ist ganz interessant, dass man jetzt anfängt, Technologie, die in China entwickelt wird, zu kopieren. Das war ja vor einigen Jahren, war das ja noch andersrum. Also das muss man den Chinesen lassen. Also das, was das angeht, die technologische Ausrichtung in dem Bereich, sind sie stark. Die haben kein Interesse am wissenschaftlichen Austausch und Export. Was sich da durchsetzen wird, muss man sowieso mal sehen. Das ist nicht ganz klar. Also von daher, wenn wir mal so das große Ganze sehen, es gibt viele interessante Ansätze, die verschiedene Level dieses Technology Readiness Levels haben. Preislich liegen diese Systeme immer noch über Erneuerbaren. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also selbst durch die lange Laufzeit, durch Unterstützung durch die Staaten oder durch den Staat, auch der muss dort entsprechend eingreifen, was Versicherung etc. angeht. Das Thema Entlagen, also da greift dann der Staat, die Gesellschaft immer unterstützend mit ein. Das kann eine gesellschaftliche Entscheidung sein und eine Regierungsentscheidung. Wir machen das jetzt, Beispiel China. Aber dennoch sind sie immer noch teurer. Selbst Solar mit Speicher ist günstiger als diese, also deutlich günstiger als diese Reaktoren der vierten Generation. Und da die Reaktoren halt noch brauchen, wir bei den Batterien Preissenkungen aktuell beobachten. Also, die wirtschaftliche Konkurrenz ist groß. Also Solar mit Speichern ist attraktiver und ähnlich, was den CO2-Ausstoß angeht. Von daher hängt es so von äußeren Parametern an. Der CO2-Preis könnte attraktiv werden, dann wird vor allem auch die Kohle unattraktiv. Das muss ja auch noch ein Ziel sein, dass wir rauskommen aus der Kohle. Der Uranpreis muss entsprechend passen. Vielleicht gibt es dann Einzelanwendungen, wo dann Tech-Unternehmen sagen, wir investieren trotzdem in so ein Gerät, weil wir das für unsere KI-Rechenzentren brauchen. Wir brauchen irgendwelche Serienfertigungen, damit auch da Lernkurven aktiv werden, also so wie wir es bei Solar und Wind und Batterien kennen. Also so richtig wirtschaftliche Attraktivität haben wir an der Stelle nicht. Was wir vorhersagen wollen, also die ersten vierte Generation Reaktoren, dass die so ein bisschen hochlaufen, werden wir so Ende dieses Jahrzehnts erleben, bis 2030. So, das war bis 2050. Also wenn es gut läuft, haben wir bis dahin vielleicht 50 von solchen Reaktoren, 100. Wenn es top läuft, dann sind wir so bei 50 Gigawatt. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was ausreicht, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Denn das ist ja wieder, wie jedes Mal hier in der Runde, das Hauptziel. Wir müssen CO2 elektrische Energie erzeugen. wir wollen viel mehr elektrifizieren. Diese hohen Temperaturen in den Reaktoren haben den Vorteil, wir können noch Sekundärprozesse unterstützen in der Industrie. Das macht sie attraktiv, ja, keine Frage. Das kann die Photovoltaik, das kann der Wind nicht. Da müssten wir hohe Temperaturen, hohen Dampf nochmal extra erzeugen. Wieder höherer Energiebedarf. Also vielleicht wächst der Anteil um ein paar wenige Prozentpunkte, aber das wird jetzt nicht so sein, dass die Kernenergie neben Photovoltaik und Wind gleichberechtigt sein wird, sondern Wind, Photovoltaik werden es wahrscheinlich dominieren, das Energiesystem der Zukunft. Und die Kernenergie wird einen wichtigen Beitrag leisten, ja, keine Frage, aber er wird klein sein. Das ist kein Gamechanger, wie schon gesagt. Also, fassen wir zusammen. Diese ganzen Reaktoren sind attraktiv, unterschiedlicher Status. Diese High-Temperature-Reactors sind die mit den Kugelhaufen, die sind die, die am nächsten dran sind an der kommerziellen Nutzung. Beobachten wir jetzt schon. Kann funktionieren, da haben wir halt hohe Chancen, dass es dort auch weitere gibt, wenn wir Skaleneffekte bekommen bei der Produktion. Ansonsten diese Flüssigsalzreaktoren, die natriumgekühlten Reaktoren, bleigekühlten Reaktoren, müssen wir mal schauen. SMRs werden auch kommen. Da sind vor allem die Tech-Unternehmen hinterher. Wir schauen mal. Es bleibt spannend. Wir werden sie sehen, keine Fragen. Wir werden dort eine Entwicklung auch weiter beobachten. Aber wie gesagt, es ist nicht die Rettung des Klimas. Es ist nicht die Rettung der Energiewende. Es ist ein kleiner, nicht unwichtiger, aber auch kein wesentlicher Baustein.